Willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich bin heute verbunden, nicht live im Studio, sondern verbunden aufgrund von der Nazi-Pause, mit dem Lukas Werder, unserem Fußballreporter, der sich um den FCB und um Nazi kümmert. Hoi Lukas.
Hallo, hallo.
Zuerst müssen wir vielleicht mal schnell ein kurzes Dankeschön sagen, weil der Florian ist ja nicht am Deutschlandspiel gewesen am Freitag, sondern an der Awards, Swiss Podcast Awards Zeremonie. Und Forza hat dort gewonnen in der Kategorie Sport, Jurypreis. Ich weiß gar nicht, wer Publikumspreis gewonnen hat, wo, glaube ich, auch noch ein paar, oder wo der Florian ja mehrmals zu aufgerufen hat zum Abstimmen, aber auf jeden Fall haben wir den Preis gewonnen. Ich freue mich sehr darüber und der Florian freut sich auch sehr. Ja, danke vielmals für die Unterstützung.
Und du hast das völlig begeistert auf der Medientribüne vom Joggeli erfahren während dem Match und hast dann fast ein bisschen Mühe gehabt, dich noch weiter auf den Match zu konzentrieren.
Das ist ja so. Ich habe ein paar Minuten lang wirklich auch Kollegen oder so von Podcast-Kollegen, sage ich jetzt mal, die auch an dieser Zeremonie waren, wo mir irgendwie Fotos geschickt haben und den Kommentar. Und der Florian hat mir ein Video geschickt von einer Rede, die er aber nicht gehalten hat, sondern hat sich einfach kurz vorgestellt, wer er ist. Habe ich auch noch lustig gefunden. Aber ja, habe ich mich kurz dann nachher wieder müssen sammeln in dem Erfolgsmoment mit dem Joggeli. Ja, lassen wir los. Reden wir über die Nazi, oder?
Let's go.
Wenn wir beim Joggeli sind. Die Schweiz hat 3-4 verloren gegen Deutschland. Lukas, was sind so deine drei heissesten Takes nach dem Spiel?
Gerade drei.
Okay, zwei. Oder eins. Wir können dann mit einem anfangen.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil man hat auf die ersten 45 Minuten, wo man wirklich kann beurteilen, dass nachher ist einfach Arbeitsbeschäftigungsprogramm gesehen, dass jeder Spieler mal eine Chance hatte. Muri hat die neue Wechselregelung ausgenutzt, dass man bis zu 11 Spielen kann wechseln, hat 10-mal gewechselt. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich nicht mehr viel gesehen von Spielfluss. Die Deutschen hat dann auch verwechselt. Von dem her würde ich mich vor allem auf die ersten 45 Minuten konzentrieren. Und mein so ein Haupttake ist, dass die Schweiz doch ein Problem hat, wenn sie gegen einen guten Gegner spielt, einen Gegner, der hoch presst. Kleine Unsauberkeiten im Aufbauspiel sind dann gerade bestraft worden, die Bälle sind schnell wieder weg gewesen. Aber was die Mannschaft auch gezeigt hat, ist, dass man brutal effizient kann sein.
Ja, ich glaube, das ist die große Erkenntnis, wo wir auch geschrieben haben im Sonntagsblick. Ich glaube, die Effizienz, wo man von der EM ein Stück weit kennt, auch von der EM-Quali, wo man dann in der Nations League ein bisschen vermissen lassen hat, ein bisschen sehr. Ich glaube, der XG-Wert zum der Florian da in seiner Abwesenheit, er ist in der Ferien, würdig zu vertreten. Der XG-Wert ist unter null gewesen. Man hat, glaube ich, Entschuldigung?
Unter 1,
Entschuldigung. So viel zum würdig vertreten. Unter 1, 3 Chancen haben sie gehabt, habe ich gesehen, das Statistikportal, und 3 Goal. Also es ist wirklich, was aufs Goal gekommen ist brandgefährlich gewesen und dann auch drin gewesen. Und das ist schon eine Qualität, wo der Brillembolo aber den Dänen entwickelt hat, wo man ja doch auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, die machen vielleicht nicht jede Chance, die sie bekommen, wo extrem wichtig ist, auch hinsichtlich der WM in Amerika, zum die beibehalten.
Ich sehe nicht genau gleich. Ich glaube, die Effizienz ist etwas, wo man nur bedingt daran arbeiten kann. Das hat, wenn man in die Super League schaut, der FCB über Monate gezeigt, wo das Problem nicht in den Griff bekommen hat. Das hinten rausspielen gegen Gegner, die hoch drückt, das sind Sachen, die man im Training anschauen kann, wo man noch ein bisschen Zeit hat. Wo primär jetzt auch nicht das wichtigste Problem sind, oder das wichtigste Problem ist, weil wir spielen an der WM gegen Kanada und Katar. Vielleicht kommt noch Italien dazu. Aber es sind Mannschaften, die nicht so ein hohes Pressing mit so einer Qualität werden auf den Platz bringen. Von dem her, ja, ich glaube, der Murat Yakin weiss, wo er noch arbeiten muss. Und genug Zeit für das ist eigentlich auch noch da.
Absolut. Du hast gesagt, die zweite Halbzeit ist ja schwierig zu beurteilen. Es gibt sicher das eine oder andere, wo man nachher besprechen können. Was ich schon noch spannend gefunden habe, ich meine, der Granit Xhaka ist sehr gut zugestellt worden von Leon Goretzka und Co. im Mittelfeld. Und man hat gleich irgendwie das Gefühl gehabt, in der zweiten Halbzeit, wenn der Granit nicht in der Mitte steht und nicht irgendwie als Leitwolf, Führungsfigur und doch halt auch als Anspielstation, dienen kann, dann geht extrem etwas verloren.
Ja, man darf auch nicht unterschätzen, dass der Granit natürlich mit seinen Laufwegen, auch wenn er dann zugestellt wird, Löcher für andere Spieler aufmacht, weil er sich so anbietet und gegen die Spieler müssen mit ihm mitgehen, entdecken, dass dann andere Spieler frei sind. Der Spieler, der schwierige oben hatte in dieser ersten Halbzeit für mich, war Fabian Rieder. Ich finde grundsätzlich, die Zehnerposition ist etwas, was er kann. Aber jetzt gegen Deutschland hat sich oft auch der Brelembolo lockieren und dann die langen Bälle, die einzige Möglichkeit gewesen sind für die Schweizer, sind dann oft auf Rieder gegangen und halt einfach mit seinem Körper, der doch eher ein bisschen filigran ist, er ist jetzt auch nicht der schnellste Spieler, ist er jetzt nicht die optimale Lösung gegen Gegner, der so hoch drückt für das Schweizer Umschaltspiel. Da braucht es ein bisschen mehr Physis, ein bisschen mehr Körper, vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo. Kandidat wäre jetzt vielleicht dort Johan Mansambi gesehen. Einfach dort noch eine zweite Anspielstelle, die sich behaupten kann gegen die deutschen Verteidiger, die doch physisch recht parat sind. Das ist das, was mir gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was der Schweiz in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt hat.
Wie siehst du die Alternative Djibril Sow? Also Djibril Sow ist ja vielleicht ein bisschen underrated in der Schweiz immer wieder. Ich habe das Gefühl, er ist auch nicht immer auf den richtigen Positionen zum Zug gekommen in der Nazi. Logischerweise ist er immer ein bisschen im Schatten gewesen vom Granit und dem Remo Freuler, wie der Denis Zakaria auch. Er hat jetzt aber eigentlich eine sehr starke Saison bei Sevilla. Hat auch Scorer gemacht in den letzten Spielen in der spanischen Liga und wäre durchaus ein Kandidat, wo ich mir überlegt habe, wieso das Murat Yakin gar nicht gebracht hat gegen Deutschland. Es kann sein, dass er ihn vielleicht gegen Norwegen von Anfang an ausprobiert. Aber ich glaube, er wäre ja vielleicht, ist jetzt auch nicht der muskulöseste oder der grösste Kasten, sage ich jetzt mal, aber er wäre ja vielleicht auch noch eine Alternative zum Fabian Ried.
Genau, das finde ich genau gleich. Hat man sehr gut vorstellen in dieser Rolle. Er spielt bei Sevilla ein bisschen offensiver. Du hast gesagt, hat er, glaube ich, 3 oder 4 Goal in den letzten 2 Monaten geschossen. Also, ja, wir haben ja lange immer so ein bisschen gewährweist, Djibril Sow mit dem Nazi seine Position findet er nicht so recht. Und dann habe ich das Gefühl, die letzten Match, wenn er einmal gespielt hat, hat das gar nicht so schlecht gemacht. Und du hast gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gegen Norwegen wird von Anfang an spielen und dass es ein paar Wechsel wird geben in der Startelf. Das ist jetzt so in der ersten Halbzeit gegen Deutschland die Mannschaft gesehen, die wir immer gesehen haben in den letzten Jahr eigentlich mit Viererkette, mit den Leuten im Zentrum. Und ich denke, es ist gut möglich, dass jetzt gegen Norwegen mehrere Sachen wird von Anfang an ausprobieren, vielleicht sogar einen Systemwechsel.
Ich habe heute Sonntag, nehmen wir auf, heute noch telefoniert mit einem Journalist von der Bild-Zeitung, wo ja, das sehr kritisch gesehen hat. Ich habe gefunden, ich glaube, wir beim Blick oder wir auch im Stadion, wir haben zwar die Niederlage oder auch die erste Niederlage nach 10 Spielen ohne recht positiv zur Kenntnis genommen oder nicht so dramatisch gesehen, weil ja eben viel ausprobiert worden ist, weil es jetzt nicht 90 Minuten Kampf auf Augenhöhe war, durch die vielen Wechsel. Aber der Bildschirm hat mich dann noch gefragt, was denn mit dem Gregor Kobel los sei. Der hat jetzt da beim ersten Goal nicht gut ausgesehen. Beim ersten Gegengoal vom Jonathan Tah. Er wirkt ja sonst ein bisschen unsicher bei Dortmund, wüsste ja einmal nicht so, über jetzt irgendwie so richtig auf der Höhe ist aktuell. Ich habe das aber nicht das Gefühl gehabt. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, obwohl mit 4 Gegengoal natürlich als Goalie sicher sehr unzufrieden aus dieser Partie gehst. Er hat einen Moment gehabt, wo ich gefunden habe, hat man schon die grosse Klasse von Gregor Kobel gesehen.
Ich finde, da tut man ein bisschen Unrecht, auch bei Dortmund. Gregor Kobel spielt eine gute Saison, das zeigen auch Zahlen, wenn man auf Abwehr Quote schaut und so, und solche Statistiken. Und auch gestern, wenn halt die ganze Mannschaft hinten beim Rausspielen unter Druck ist, dann ist der Goalie logischerweise auch unter Druck, hat auch weniger Zeit zum Ball spielen. Logisch passieren dann mehr Fehler. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Gregor Kobel gegen Deutschland einen schlechten Match gemacht hat.
Das habe ich auch nicht das Gefühl. Ich habe gefunden, lobenswert, oder ich habe das irgendwann auch im Laufe des Spiels zu unserem Mitarbeiter Christian Finkbeiner gesagt, der Ricardo Rodriguez ist schon ein Phänomen. Oder der hat jetzt nicht mega viele Spielpraxis in Betis Sevilla zuletzt. Kommt in das Deutschlandspiel, wo man, er hat ja also seit Jahren gefühlt so ein Vorurteil, ja, ist jetzt halt nicht mehr so der Schnellste und so. Hat der Leroy Sané gegen sich und der Leroy Sané ist einfach 45 Minuten komplett abgemeldet gewesen. Über die Seite vom Rick ist eigentlich sozusagen gar nichts gefährlich geworden. Es hat eine Chance gegeben, wo er ein bisschen, vielleicht nicht so richtig gestanden ist oder nicht so richtig reagiert hat. Aber im Großen und Ganzen wieder einfach ein klassischer Ricky. Gegen grosse Gegner kann man ihn links anstellen und er macht einfach einen souveränen, unaufgeregten Job.
Einverstanden. Wobei, was wahrscheinlich ein bisschen zu gut kam, ist, dass Leroy Sané von allen 22 Leuten auf dem Platz wahrscheinlich der schlechteste war. Ich habe gefunden, Deutschland insgesamt eigentlich ein sehr guter Match von Deutschland. Mhm. Die sind natürlich, ja, kommen ein bisschen schlecht weg fast mit den Gegengol, die sie bekommen, weil die Schweiz so eiskalt ist. Brauchen dann auch zwei Traumgol vom Wietz. Aber Deutschland haben wir einen sehr guten Eindruck gemacht. Und wenn jetzt das Duell im Vergleich mit dem vor knapp zwei Jahren an der EM in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass Deutschland das mal schon die Nase klar vorne gehabt hat.
Habe ich auch das Gefühl gehabt. Man muss schon sagen, der Florian Wirtz, ob es jetzt die Vorlage ist auf den Serge Gnabry, der Pass durch gefühlt die ganze Schweizer Mannschaft durch, oder dann auch die zwei Goal, das ist einfach absolute Weltklasse. Das, was man sich ja bei Liverpool gewünscht hat, wo man ihn irgendwie für 130 oder 120 Millionen gekauft hat, aber bis jetzt auch nicht so viel gesehen hat. Aber das ist so, ich weiß nicht, wie es du gesehen hast, wir haben dann viele so geschrieben, es war ein riesiges Spektakel gewesen und die Stimmung hat gut gewirkt im Stadion und so. Ich bin vor all dem nicht so, also ich habe die Stimmung recht enttäuschend gefunden für ein ausverkauftes Joggerli, ja. Hat vielleicht damit zu tun, dass auch viele deutsche Fans gekommen sind, also man hat nicht so einen Schweizer Hochstimmung gesehen. Und ich habe jetzt auch sonst, also ich habe jetzt das Spiel nicht so faszinierend gefunden, wie es Resultat vielleicht vermuten lassen kann. Aber die Highlights von Florian Wirtz, das ist also ein grosses Kino gewesen.
Ja. Und, Deutschland hat einen guten Match. Und ich glaube, die werden auch noch ein bisschen besser im Hinblick auf den Sommer. Sie haben jetzt gerade im defensiven Mittelfeld mit Meča und Pavlovic zwei Spieler, die ich mir vorstellen kann, dass die sogar anfangen an der EM. Sané weiss ich auch nicht, da kommt dann eher noch der Musiala rein, also die haben auf diesen Positionen, wo ich das Gefühl hatte, sind sie jetzt eher ein bisschen schwächer gewesen im Match, dort kommen noch Upgrades, also sind jetzt für mich nicht Top-Favorit auf einem WM-Titel, aber ich habe doch das Gefühl, dort mit Deutschland muss man rechnen an diesem Turnier.
Ja, absolut.
Die Innenverteidigung, das ist vielleicht das Einzige, was man
ich finde, Schlotterbeck und Tah ist auf dem Papier eigentlich ein sehr, sehr starkes Innenverteidiger-Duo, aber er hat einfach nicht so gut ausgesehen gegen die Schweiz.
Nein, ich habe den Brelembolo noch selten gesehen, wenn er sich so behält in einem Kopfballduell und dort sieht er beim Goal sieht er Tah dann ganz, ganz alt aus.
Ja, absolut. Meča ist, habe ich vorher gelesen, ist glaube unklar, ob der an die WM kann. Seine Verletzung ist schon ein bisschen gröber, als man bisher angenommen hat. Aber ja, also, ich glaube, mit den Deutschen muss man rechnen. Ist auch faszinierend wieder gewesen, was für einen riesen Medienrattenschwanz sie jedes Mal mitnehmen. Also bei den Deutschen schon, wenn sie kommen, ist es wirklich so ein bisschen der Zirkus ist in der Stadt, oder? Also ich glaube, sie hätten die ganze Tribüne können mit Anfragen von deutschen Journalisten und Fotografen voll pflanzen. Ich bin einmal noch im Hotel gewesen von den Deutschen, hatte ganz viele Fans vorne dran im Hotel. Ja, es ist schon auch, oder es sind halt einfach Stars, die man bei uns sehr gut kennt aufgrund von der Nähe.
Jetzt müssen wir aber dann weitermachen, weil sonst heisst es dann, dass wir mehr über Deutschland geredet haben als der Florian und du in den letzten 10 Folgen über St. Gallen.
Das hoffe ich ja nicht. Aber guter Punkt. Ein grosses Experiment, das sich dann irgendwie den Tag vor dem Spiel so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist der Denis Zakaria. Ich glaube, wir haben das schon in der letzten Folge besprochen. Ist jetzt bei Monaco nicht nur Captain, sondern zuletzt auch Verteidiger gewesen. Das, was der Murat Yakın ja immer mit ihm hat ausprobieren wollte. Und dann hat es, so am Spieltag ist dann irgendwann klar geworden, in der zweiten Halbzeit kommt er als Rechtsverteidiger. Weil man genau inspiriert, vielleicht auch von gegenüber, Joshua Kimmich, der Szoboszlai bei Liverpool hat das letzte Jahr gemacht, dass ein Rechtsverteidiger in der defensiven Formation, also wenn man gegen den Ball spielt, mit Ball, dass dann der Rechtsverteidiger Denis Zakaria würde ins Mittelfeld gehen und eben an zugestellten Granit Xhaka und Rema Freuler eine dritte Option im Mittelfeld als spielstarken Mittelfeldspieler anbieten. In der Theorie tönt das sehr vernünftig, finde ich. Eben Kimmichs und Szoboszlais und auch ein Leimer zum Beispiel bei Bayern München, Valverde bei Real Madrid, das ist ein Format, wo jetzt sehr erfolgreich umgesetzt worden ist bei anderen Clubs. Vielleicht aber nicht gegen ein Team wie Deutschland, das so hoch Druck macht, sondern vielleicht eher gegen das Katar, Kanada, wo man dann viel Ballbesitz hat und eben dann auch ja, die Möglichkeit hat, zum offensiv viel agieren. Wie hast du das Experiment Zakaria wahrgenommen? Du hast dich ja eigentlich dann die ganze zweite Halbzeit um ihn gekümmert.
Ja, ich finde die Idee eigentlich super, weil er hat die spielerischen Qualitäten. Er ist gut, wenn er den Ball am Fuß hat. Aber es ist einfach eigentlich unglaublich bitter, dass man das nicht geschafft hat, auszuprobieren in dieser Quali im Herbst, wo man Gegner hatte, wo man mehr Ballbesitz hatte. Aber eben, teilweise Zakaria verletzt, dann es ist ja immer irgendetwas dazwischen gekommen, Muri wieder andere Pläne oder was auch immer. Und jetzt, wo man gegen die beste Mannschaft spielt, wo man seit eineinhalb Jahren gehabt hat, jetzt probiert man das. Ich glaube, das war nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Man hat halt nicht mehr viele Alternativen, wegen dem muss man es jetzt trotzdem machen. Ich habe gefunden, defensiv hat er das nicht schlecht gemacht. Er kommt beim 4-3 kommt er einen Schritt spät, hat einen Moment zu lang, bis er dort auf den Wirt rausrückt. Sonst ist das defensiv solid gewesen, aber die Momente, wo er mal abkippen und ins Zentrum gehen mit dem Ball, die sind jetzt praktisch gar nicht gegeben. Und von dem her ist es jetzt sehr, sehr schwer, das Experiment zu beurteilen. Was man aber gesehen hat, ist so ein bisschen die Schwäche von dem Experiment, nämlich auf der anderen Seite, vor dem Schweizer 1-0, wo der Kimmich im Zentrum ist, die Deutschen den Ball verlieren und dann der Seitenwechsel kommt auf Ndoye und Ndoye hat ja dort gefühlt eine halbe Minute Zeit, um den Ball annehmen und aufs Goal laufen und macht dann das 1-0. Also das ist ein von den Nachteilen von diesem System mit abkippendem Rechtsverteidiger und ja, wirklich Erkenntnis haben wir jetzt nicht, ob das klappt oder nicht mit Dennis Zakaria.
Ja, vor allem wäre es ja dann auch spannend gleichzeitig mit dem Granit Xhaka. Oder? Weil das ja soll ein bisschen ein Rezept sein, um einen Plan B neben dem Granit Xhaka im Mittelfeld können aufbauen. Und das hat man ja gar nicht können, weil er nicht mehr auf dem Feld war. Man muss aber schon auch sagen, da darf man vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also bei unseren Schurni-Kollegen, normalerweise heisst es immer, wir sind so extrem kritisch zu allem, oder auch Murat Yakin haben wir schon, auch wir zwei zusammen in der Vergangenheit schon Sachen kritischer gesehen als unsere Journalistenkollegen. Aber jetzt sind wir eigentlich die, die das noch am wenigsten kritisch sind. Also die Welschen sind wirklich empört, dass ihr Star sozusagen Dennis Zakaria als Rechtsverteidiger verschwendet wird, der noch nie auf dieser Position gespielt hat. Auch sonst Journalisten haben gefunden, das Experiment kann man gerade wieder sofort beenden. Ich finde aber, man sollte es unbedingt weiterführen. Gegen Norwegen wird man sicher nochmal testen. Und was ich dann gespannt bin, ist zum Beispiel das Jordanien im ersten Testspiel im Juni, wo man noch in der Schweiz hat, bevor man auf Nordamerika reist. Ich glaube, das könnte, wenn der Dennis Zakaria dabei ist, wenn man ihn ein bisschen die Lust behalten kann an dem Projekt. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, nach dem Deutschlandspiel hat er nicht wahnsinnig euphorischen Eindruck gemacht. Aber wenn man ihn dann packen kann, dafür, so wie wir gehört haben, auch die Captains gefunden, das ist eigentlich eine sehr coole Idee, das so zu machen, dann hat das durchaus Potenzial.
Was mich dann wundern nimmt, wie es funktioniert, du hast es vorhin angesprochen, mit dem Granit, weil halt der Granit einer ist, der fast jeden Ball verlangt. Ein bisschen der Unterschied, oder wenn man vergleicht mit Bayern München, dort hat doch der Kimmich, wenn er dort abkippt, dann hat er dort ja, ist er fast allein unterhalten, bekommt jeder Ball, darf die Ball verteilen. Und bei der Schweiz wäre ja eigentlich mit dem Granit schon ein Spieler dort. Ob die sich dann nicht in Quere kommen, ob sich das ergänzt. Auch wenn man dann später mal noch Arton Yashari will einbauen, der eigentlich auch ein Spieler ist, der sehr gerne den Ball am Fuß hat. Ich glaube, Muri geht es vor allem darum, die Zakaria irgendwie einzubauen. Ob denn das wirklich funktioniert, das, ja, vielleicht wissen wir nach dem Norwegen-Match mehr.
Ja, da hast du völlig recht. Also es wird fast jetzt auf Büge und Brechen Möglichkeiten gesucht, um den Dennis Zakaria irgendwie einzubinden, weil es, wie es am Murat Yakin, glaube ich, schon ein bisschen wehtut, dass man so einen talentierten Führungsspieler auch hat, wo man einfach nicht kann für die Startelf brauchen.
Das klingt jetzt auch ein bisschen wogt vielleicht, aber ich hätte jetzt gegen Deutschland mir vorstellen können, dass du im Zentrum statt mit dem Rieden mit dem Zakaria gehst und er der Vorderste von diesen drei ist, weil er hat so eine Physis, er könnte mal einen Ball festmachen und dann auch wieder verteilen. Ja, das wäre vielleicht eine Option gewesen.
Guter Punkt. Von all diesen Spielern, du sagst, es ist schwierig, zum Erkenntnis irgendwie rauszufinden für die gekommen sind in der zweiten Halbzeit. Trotzdem, neben dem Dennis Zakaria, ist dir irgendwie noch jemand positiv, negativ aufgefallen von diesen 10 Spielern, die reingekommen sind. Ich habe gefunden, beim Alvin Sanchez freut es mich zum einen natürlich, dass wir nach dem Spiel in Nordirland vor einem Jahr ihn wieder gesehen haben in der Schweizer Nazi. Hat ja doch jetzt lange Leidensweg gehabt und innerhalb kürzester Zeit performt er wieder. Habe aber schon das Gefühl gehabt, das Niveau Deutschland ist er sich dann noch nicht gewöhnt.
Ja, ich glaube, das ist ja ein Stück weit normal. Der hat jetzt Super League gespielt, wieder ein paar Monate. Die internationale Härte, die hat er noch nicht. Selbstvertrauen, das ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz oben. Ich glaube, das wird zweifellos kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt gegen Norwegen von Anfang an spielt. Ich würde es mir wünschen, weil ich ihn gerne würde länger auf dem Platz sehen. Ich finde, er ist auch ein Spieler, den man muss von Anfang an bringen muss, weil er vielleicht dann einmal 20 Minuten hat, wo nicht viel von ihm kommt. Und dann hat er wieder zwei Momente, wo er plötzlich brandgefährlich auftaucht, dass er einfach noch ein bisschen mehr Spielzeit hat. Und ein anderer Spieler, wo mir eher ein bisschen negativ aufgefallen ist, obwohl ich eigentlich ein grosser Fan von ihm bin, ist der Johan Mansambi. Hat er so ein bisschen gezeigt, wieso es doch ein gewisses Risiko ist, ihn von Anfang an zu bringen, weil bei ihm kann es einfach sein, dass er nach 5 Minuten mit offener Sohle irgendwo reingeht und rot sieht. Hat er jetzt Glück? Ich finde, es ist jetzt nicht eine glasklare Tätigkeit, aber wenn er dort mit Rot vom Platz fliegt für den Ellbogen im Kimmich im Gesicht, wo übrigens nachher eine riesen Schnatte hatte, wo er zu den Interviews gekommen ist, dürfte sich nicht beklagen, wenn er dort vom Platz fliegt. Er hat seine Momente, das eine Solo, wo er dann den Ball ein bisschen verhandelt. Er ist ein Mehrwert für die Nazi, aber das muss irgendwie noch ein bisschen das Wilde, wo offensiv doch auch gut ist, aber das unkontrollierte Element, das muss ein Stück weit einfach noch so ein bisschen Risikominimierung betreiben bei dem.
Der Ruf hat er inzwischen auch schon im Training bekommen von der Schweizer Nationalmannschaft. Wir sind dabei gewesen, wo ein Teil vom Training offen war, wo der Aurel Amenda plötzlich ein bisschen schreiend am Boden gelegen ist, weil er verwünscht worden ist. Und es ist dann so der Kommentar gekommen, ja klar, ist der Johan Mansambi. Der geht voll.
Fünf Match verpasst wegen Rotsperre. Die Saison. Er hat schon zweimal rot gesehen in der Bundesliga. Vier geile Geld gesperrt jetzt dann auch. Also, ja, so Sündenregister, das ist schon ein bisschen länger.
Müssen wir ihm noch ein bisschen kontrollieren. Wenn das jemand kann, dann der Murat Yakin. Gut zureden. Joel Montero habe ich noch spannend gefunden. Hat sie auch so ein bisschen geheissen vor dem Spiel. Möchten wir als Breel Embolo Backup ausprobieren? Ähnliche Physis, ähnliche Schnelligkeit. Spielt zwar nie Mittelstürmer. Einmal hat das, glaube ich, gegen Bratislava gespielt für IB. Im europäischen Spiel letzten September. Aber ja, er hat das Goal geschossen. Ist für mich, wo jetzt nicht immer IB schaut, aber eigentlich so ein klassischer Montero gewesen. Das Goal ist schön, aber er hat auch zwei, drei Situationen gehabt, wo ich dachte, was macht denn der überhaupt da?
Ja, es fasst relativ gut zusammen. Am Schluss macht er sein Goal, von dem kann man nicht viel kritisieren, aber es ist jetzt über die. Hat doch in der Pause schon reingekommen, oder? Oder weil er eine halbe Stunde gespielt?
Hat eine halbe Stunde gespielt.
Sonst habe ich in dieser halben Stunde jetzt nicht allzu viel gelungene Aktionen von ihm gesehen.
Ja. Ja, Schari, auch immer wieder das Thema bei unserem Podcast. Ich habe gefunden, sehr bemüht. Man hat gesehen, dass er etwas hat wollen machen, dass er das Spiel hat wollen anreissen, dass er etwas hat wollen zeigen in der Zeit, die er bekommen hat. Mitspieler haben nicht immer mitgemacht, wenn ich glaube,
ist einer von den Spielen, die am meisten darunter leidet, wenn halt alle 10 Minuten wieder neue Spieler reinkommen, wenn überhaupt keine irgendwie Abstimmungen da sind, dann ist es für ihn besonders schwer, dann irgendwie ein Spiel aufzuziehen.
Ja, also wir sind in Anbetracht dessen, dass der Murat Yakin doch sehr viel gewechselt hat und mehr hat wollen testen als auf Ergebnis spielen, eigentlich recht sanft heute, finde ich, für das, dass die Schweiz verloren hat. Mit was für Erwartungen fliegen wir morgen auf Oslo?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Muri mal noch einen Dreierkette testen könnte. Er hat an der Pressekonferenz gesagt, vor dem Deutschlandspiel, morgen werden wir mit Viererkette spielen. Also er hat nicht irgendwie gesagt, wir bleiben bei der Viererkette. Und könnte man schon vorstellen, dass das noch etwas ist, was würde reizen, das mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, er hat auch die Spieler mit dem Miro Muheim auf der linken Seite. Rechts gibt es Silvan Witwe, kann das auch, oder andere Spieler. Das Spielermaterial wäre da, dann könnte man dafür noch einen anderen Spieler im Zentrum mehr platzieren, könnte offensiv ein bisschen andere Sachen ausprobieren. Durchaus denkbar, dass so etwas noch wird gehen lassen.
Aus Erfahrung habe ich aber das Gefühl, wenn der Murat Yakin in den Raum stellt, dass es mal ein Dreier könnte sein, ist es meistens keine. Und heisst im Nachhinein, wir haben ja jetzt seit der EM eigentlich nur Viererkette gespielt.
Ja, aber man hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass der Michel Aebischer wird spielen. Der wird vermutlich jetzt einmal spielen, weil er kommt morgen an Pressekonferenz.
Ja.
Und der hat ja an der EM hat er die Außenverteidigerposition gespielt. Vielleicht gibt es jetzt ein Revival von dem. Also Ja, es wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, jetzt die zweite Startelf rauszufinden vor dem Match. Sonst sind wir dort immer relativ gut unterwegs, haben wir auch ein gutes Bauchgefühl.
Du hast alle richtig gehabt.
Er hat es uns jetzt auch richtig gemacht.
Du hast Schweiz und Deutschland alle richtig gehabt.
Er hat es uns jetzt auch einfach gemacht. Null Julian Nagelsmann sowieso. Der hat ja praktisch schon die ganze Aufstellung erzählt an der Pressekonferenz. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein bisschen mehr röteln wird, je nachdem, was der Muri in Oslo erzählt.
Ja, bin auch gespannt, ob wir den grossen Superstar bei den Norwegen sehen. Der Ødegaard von Arsenal ist nicht dabei. Erling Haaland hat jetzt im ersten Spiel gegen die Niederländer nicht gespielt. Ich weiss nicht, ob Sicherheitsmaßnahmen oder ob er vielleicht auf Wunsch von Manchester City gar nicht eingesetzt wird. Hast du dort irgendwelche Infos mal gesehen in der internationalen Presse? Nein. Oder?
Nein.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Aber ich glaube schon auch, dass wir nochmal sehr viele Wechsel werden sehen, wo dann vielleicht auch wieder das Ergebnis nicht erste Prio hat. Was ich gerne noch mit dir möchte besprechen, du bist einer von denen, der immer wieder mal auch die Stilnoten von den Trikots verteilt. Deutschland hat ein sehr spannendes Auswärtstrikot präsentiert. So ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Farbe bei der Hose? Türkis?
Ja, Türkis.
Türkis, dunkelblaues Liebli. Das alte Adidas Originals Logo wird sehr gefeiert, obwohl man sich, glaube ich, ein schwarzes gewünscht hat in den letzten Wochen. Auch sonst sind ganz viele Trikotsätze rausgekommen. Jetzt mal abgesehen von den Schweizer, was sind da so für solche aufgefallen, wo vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest du das Herz legen an die WM?
Ja, gerade bei Deutschland bleiben, das Goalie-Liebli von Baumann, das Lachsfarbene mit blauen Hosen, ein Goalie-Dress, das unterschiedliche farbige Hosen hat, habe ich sehr, sehr geil gefunden. Und sonst, Adidas hat, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht mit den Auswärtstrikots. Und Auswärtstrikots auch sehr schön, nachdem ich es jetzt in Action gesehen habe mit den Nummern, ist das von Brasilien, das dunkelblaue, ja. Das gefällt mir auch sehr gut.
Ja. Mit Zusammenarbeit mit Air Jordan. Ich finde auch Brasilien einfach auch, weil Air Jordan, Marke von Michael Jordan, ja so ein bisschen in den Fußball gekommen ist, der PSG ein bisschen zum Lifestyle-Objekt geworden ist. Habe ich schon gefunden, Zusammenarbeit mit Brasilien ist sehr, sehr spannend. Ich finde halt immer die All Black-Liebli noch schön, ob es jetzt Special Editions sind von BVB oder eBay, ich glaube auch eins gehabt, letzte. Darum Norwegen, USA hat, glaube ich, auch ein All Black. Ich finde das eigentlich immer noch cool.
Ein bisschen ausgelutscht langsam.
Ein bisschen langweilig.
Bist du ein richtiger Verfechter?
Ja, ich weiss nicht. Ich finde das schon cool. Ich bin mir am Überlegen, vielleicht für Norwegen, aus Norwegen eins mitzunehmen mit dem Haaland. Könnte man sich ja vielleicht ja mal anschauen, zumindest, wie es live aussieht. Wenn du noch beim Goalie bist, ich weiss nicht, kannst du dich daran erinnern, dass ich mal über Ballmeitli und Buben geredet habe von GC? Ist länger her, aber ist auf Social Media lustigerweise recht grosse Reichweite erzielt. Jetzt hat es wieder einen Fall gegeben mit dem Einlauf, sind hauptsächlich Buben, glaube ich, fast ausschließlich Buben, von den Deutschen. Man hat ja dann gesehen während der Schweizer Hymne, es ist durchaus wieder recht kalt gewesen in Basel nach dem Frühlingsanfang, wie dann ein Spieler nach dem anderen seine auch sehr schönen Adidas-Jäckli von den Deutschen den Spieler vorne dran da hat. Bis auf den Oliver Baumann, das Einlaufkind, das vor dem Oliver Baumann, vor dem Goalie, mit dem schönen Liebl, den du jetzt gerade erwähnt hast, gestanden ist, der hat keine Jacke angehabt, darum als einziger geschlottert. Und ich habe gefunden, es hat auch noch für vielleicht gewisse Schweizer Wert hat es gewirkt, dass gewisse Kinder dann die Jäckle wieder abgezogen haben und den Spieler ganz nett zurückgegeben haben, statt einfach irgendwie davor zu rennen und wir haben jetzt ein Jäckle bekommen oder das gehört jetzt mir. Der Materialwart von der Deutschen hat dann auch gelacht, für die noch zurückgekommen sind. Der Joshua Kimmich hat im Nachhinein aber gesagt, angesprochen auf die Aktion, die sei sehr spontan gewesen, aber man müsse sich vielleicht mal dann irgendwie etwas überlegen für die Kinder, wenn die Temperaturen tief sind, dass das die nicht so
im Schlottern. Wenn die Kinder ein Thermolibli drunter anziehen, jetzt wissen die ja, dass es etwa 5 Grad hat im Jockeli.
Ja. Aber ich weiss nicht, vielleicht muss man da wirklich Joshua Kimmich seinen Seitenhieb gegen die Schweizer Einlaufbuben-Vorbereitung ja, noch überlegen. Vielleicht braucht sie Eckli.
Ja.
Das ist alles, was du, jetzt habe ich das so schön erzählt.
Das ist alles. Ich habe das halt auch schon, das haben wir halt einfach auch schon vielmal gesehen. Das ist herzig, aber dann hat es der erste gemacht und dann hat es der zweite Deutsche gemacht und dann hat der dritte der Gruppe Druck gespürt und am Schluss haben dann halt alle Säckchen abgegeben und das ist ja herzig. Kinder haben Freude gehabt. Bei den Schweizer, die Schweizer Kinder oder die von der Schweiz haben, glaube ich, nicht so alt oder weniger geschlottert. Aber ja.
Ja. Kommen wir noch zu einem Thema, wo wichtig ist, auch betreffend unserem möglichen WM-Gegner in der Schweizer Gruppe. Dort hat Bosnien in einem dramatischen Playoff-Spiel im Penaltyschuss gegen Wales gewonnen und spielt jetzt gegen Italien, wo selber ihren Job gemacht hat. Man hat Videos gesehen in den Social Media, wo sich die Italiener gefreut haben, dass sie auf Bosnien treffen, wo der entscheidende Penalty dann drin war. Würde ich jetzt mal bei einem heissen Land wie Bosnien als Risiko sehen?
Ja, ich weiss jetzt auch nicht, ob ich viel lieber auf Bosnien würde reisen als Italien als auf Irland. Irland?
Wales.
Wales. Ja, auf Wales. Logisch. Ja, ich weiß es nicht. Also, die Italiener, die, es ist kontrolliert gewesen, aber so restlos überzeugend ist das auch nicht gewesen, was die abgeliefert haben. Also, Touren werden die noch nicht gewesen. Ich kann mir da schon vorstellen, dass das ein heisser Tanz wird. Auch wenn ich denke, dass Wales das macht. Hat ja auch lange geführt. Zwischen habe ich auch nicht so gut tippt, muss ich sagen, bei diesem Match.
Ja. So. Das ist sehr untypisch für dich.
Ja, eigentlich schon, ja. Aber auch Kosovo habe ich überrascht, dass die so eine geile Vorstellung anlegen. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch ein Coinflip gegen Türkei daheim.
Also Kosovo-Türkei ist ein Spiel, das ich sehr gerne im Stadion wäre, weil das stelle ich mir, wenn es um die WM geht. Erste WM-Quali überhaupt für Kosovaren. Und die erste WM-Quali seit langem für die Türkei, wo ja doch ihre Nationalmannschaft deutlich besser sieht, als sie das letzte Mal auch war. Das wird ein richtig heißer Tanz in Pristina, habe ich das Gefühl. Und ja, ich finde es einfach auch cool, oder? Ist ja kein Geheimnis, dass die Pristina-Trips auch mit der Nazi einmal noch ja, irgendwie Spass gemacht haben. Und die Leute dort sehr, sehr ja, gastfreundlich übergekommen sind und halt auch durch die Schweizer Gemeinsamkeiten, Shaqiri, Chaka bei der Schweiz im Kader und der Leon Aftulau, Albi Haidari, Florian Tadacanay sind wirklich auch drei Typen, mit denen ich jetzt schon mehrmals irgendwie Kontakt gehabt mit Interviews. Das sind einfach auch richtig coole Jungs, wo ich das denen schon sehr würde gönnen, wenn die das auf irgendwie fast magische Ereignis mit Kosovo an die WM gehen würden schaffen.
Ja, würde ich ihnen jetzt auch gönnen. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, die Türkei ist nicht so schlecht, wie du jetzt geredet hast. Auch wenn man da aufgrund von gewissen Content-Creator auch mal ein bisschen sehr Türkei-kritisch vielleicht unterwegs ist. Aber ich habe das Gefühl, die haben schon eine gute Mannschaft. Ich glaube auch, die sind tendenziell leichter Favorit in dem Duell.
Ja, aber, gibt mir schon recht.
Es sind alle Matches, könnten sehr eng werden. Tschechien, Dänemark, Schweden, Polen. Auch das ist schwierig zum tippen.
Ja. Ich glaube, wenn wir nochmal zurückkommen auf unsere möglichen Gruppengegner, ich glaube schon, Bosnien auswärts, das ist ja dann auch nicht in Sarajevo, sondern so ein bisschen irgendwo außerhalb nochmal. Kleines Stadion, heißblütige Fans und du hast doch auch recht Spieler, die zumindest gut in Form sind. Ich weiss jetzt nicht, ob individuell sehr stark das richtige Wort ist, aber Spieler, die sehr in Form sind, mit dem Dzeko, der bei Schalke, der ja auch das Goal geschossen hat, um in die Verlängerung zu gehen, mit 40 noch irgendwie in Europa immer noch für Aufsehen sorgt. Du hast den Demirovic, der ein guter Bundesliga-Stürmer ist. Du hast den Katic, der momentan bei Schalke als Abwehrchef sehr positiv auffällt. Also du hast schon auch Spieler, wo, wenn es so ein richtig Kämpfer ist, vielleicht ein grusiges Spiel wird, wo das vielleicht besser können als die Italiener. Und dort habe ich dann einfach das Gefühl, kommt es einfach auf die individuelle Klasse. Oder du hast Donalis im Team, wo, wenn der zaubert, sieht man, was der fähig ist. Oder haben wir jetzt im Playoff-Spiel auch gesehen mit seinem Goal.
Ja, der Mäuse hat mir gut gefallen im Sturm vorne. Müsste vielleicht noch ein Goal mehr schießen. Aber gerade in der Offensive habe ich das Gefühl, hat Bosnien schon etwas zu bieten. Hannes Tabakovic hast du, glaube ich, gar nicht mal aufgezählt.
Stimmt, oder? Sorry, ja.
Haben natürlich auch noch der Kerim Alaybegovic, finde ich, ein super Spieler. Ist auch reingekommen, das Goal vorbereitet. Also dort sind doch auch zwei, drei Nasen rum, wo können ein Goal schiessen. Ich glaube, wenn Bosnien in Führung geht, dann wird es ganz, ganz schwer für Italien, sich dort nochmal dagegen stemmen, wenn es lang 0-0 bleibt und dann Italien trifft, so wie sie es gemacht haben, gegen Nordirland. Jetzt bin ich richtig, oder? Italien, Nordirland.
Gegen Wales. Aha! Nein,
zuerst hat sie gegen Nordirland gehabt.
Gegen Nordirland, ja.
Dann wird es für Italien laufen, aber wenn Bosnien sollte in Führung gehen, dann könnte es ganz, ganz heiß werden.
Ich bin zuerst ein bisschen traurig gewesen, dass wir das nicht mitverfolgen können, weil wir ja selber im Stadion sind in Oslo am Dienstag. Ich habe jetzt aber gesehen, unser Spiel ist früher. Hast du das gewusst?
Umso besser.
18:00. Norwegen, Schweiz. Habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt.
Muri, wenn er uns das 4-4 erklärt, wie das zustande gekommen ist, können wir noch ein bisschen Bosnien-Italien schauen.
Und die drei Goal von Michel Ebischer.
Genau.
Letzter Punkt, müssen wir schon mal ein bisschen vorblicken für die Super League. Grosse Neuigkeit beim FC Luzern. Mario Frick und der Club haben kommuniziert, dass Ende Saison Schluss ist. Der Vertrag ist ausgelaufen, ist ja jetzt so ein bisschen eine Hängepartie geworden, über verlängert, über geht. Ist dann auch zeitweise so ein bisschen im Raum gestanden, ob es vielleicht nicht gut ist, dass so offene Vertragsverhältnisse herrscht fürs Team, aber man hat dort den Rang geschafft und man hat jetzt eine Lösung gefunden. Carlo Frezza, unser FC Luzern-Reporter, hat gesagt, ich glaube, eine gute Lösung für alle, harmonische Trennung.
Ja, die einzige Lösung, die es gibt. Also, es wäre jetzt ganz komisch gesehen, wenn man da nochmal verlängert hat und dann wieder in so eine Negativspirale kommen, wie man es phasenweise diese Saison gesehen ist. Also, ich glaube, das ist richtig, dass wir jetzt nach 4,5 Jahren sind, dass man sich da trennt. Bin sehr gespannt, wie es mit Mario Frick weitergeht. Also, ich glaube, bei Luzern macht man sich Gedanken, welche Lösungen können sie für die Nachfolge. Michel Renkli von der U21 ist, glaube ich, so ein bisschen in der Pole-Position. Aber was der Mario Frick nächste Saison macht, da bin ich gespannt.
Ich meine, dass er ins Ausland will, ist kein Geheimnis. Ich habe das Gefühl, es hat mal so einen offenen Nürnberg-Job gegeben vor, was ist das gewesen, bald 2 Jahre oder 1,5 Jahre, wo dann doch sehr grosses Interesse, glaube ich, daran gezeigt hat. Dann ist auch letzten Sommer Pisa ein Thema gewesen. Er war ja auch als Spieler in der Serie A gewesen, darum logischerweise auch dort ein Name. Er kann ja jetzt auch gewisse Erfolge auch mit dem FC Luzern ausweisen. Vor allem, ich meine, die Ausbildung von jungen Spielern, die er fantastisch gemacht hat in der Schweiz. Ich glaube, da werden schon Clubs in Deutschland und Italien ihn auf dem Radar gehabt, vielleicht auch in der zweiten Bundesliga. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht im Sommer gar nicht das erstbeste Angebot muss nehmen, sondern vielleicht dann im Herbst, wenn der erste Club, der es vielleicht nicht so erwartet, in einer Krisensaison gestartet ist, dass dort vielleicht die ein oder andere wirklich sehr spannende Option könnte geben für den Mario Frick, vielleicht auch in der Schweiz. Also, ich weiss nicht.
Mario Frick geht zu trainen.
Ich würde Mario Frick schon einen Fortschritt wünschen beim FC Luzern und das ist bei GC jetzt sicher nicht der Fall. Aber ich weiß auch nicht. Also IB, FCB, wenn das so weitergeht, wie es bei denen weitergeht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Trainerposten für Ewigkeiten besetzt sind.
Ja, also beim FCB hat man ein langfristiges Projekt. Also dort wird in den nächsten Jahren wird auch nichts passieren.
Ist gut, David Degen.
Nein, ich glaube auch, wahrscheinlich ist der Mario Frick nicht so schlecht beraten, ein bisschen abzuwarten, bis sich etwas auftut. Ich glaube, seine Aktie ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen höher gehandelt worden nach dem Göpp-Sieg oder nach besseren, sportlich besseren Saisons, die er mit Luzern gespielt hat. Und vielleicht tut das gar nicht so schlecht, wenn er jetzt im Sommer mal einen Moment ein bisschen Batterien aufladet und dann irgendwo, wo etwas aufgeht, dann zuschlägt.
Wir werden es sehen. Du hast gesagt, Michel Renkli ist ein heisser Kandidat, wird schon seit Wochen und Monaten gehandelt, hat zum einen schon mal einen grossen Erfolg zu verzeichnen, nämlich die Meisterschaft in der Promotion League mit der U21. Ist sicher auch ein Teil von dieser Entwicklung von jungen Spielern, wo er etwas dazu beitragen hat in der U21. Ja, ist schade, glaube ich, schon ein bisschen mit den Haufen für einen Job jetzt auf höchstem Niveau. Ist ja jetzt auch nichts Neues, dass in der Super League Trainer aus Promotion League und Erste Liga Classic relativ schnell aufbefördert werden. Alternativ gibt es noch, oder man hat zwar in der Medienmitteilung so ein bisschen angetönt, es könnte eine interne Lösung sein, oder dass man sich mit dem beschäftigt. Alternativen Name, den man immer wieder hört, ist der Ludovic Manier. Allein wegen der Connection zum Remo Meier, Sportchef, die sind gerade früher in der Nazi, ja, Zimmerkameraden gsi. Und Giorgio Contini ist auch mal ein Name, der genannt wird, wo ich jetzt aber das Gefühl habe, ist weniger dran. Ich weiss nicht, was hast du noch gehört? Oder?
Ich habe nicht irgendwie grossen anderen Namen gehört. Ich weiss auch nicht, wie. Doch, kann man schon vorstellen, dass beide gerne wieder einen Job hätten. Haben jetzt aber beide nicht den höchsten Druck. Sind beide noch auf einer Lohnliste irgendwo. Giorgio Contini müsste einer sein, oder?
Ja.
Von dem her. Aber ich glaube, grundsätzlich ist Luzern schon eher ein von den attraktiveren Trainerposten in der Schweiz, wo man mit jungen Spielern kann arbeiten kann, wo man nicht gerade mega Erfolgsdruck hat. Also, warum nicht?
Ich kann sonst FC Luzern oder Gerald Scheiblinger ans Herz legen. Der hat, glaube ich, auch aktuell gerade nichts zu tun.
Doch, der ist in österreichischen TV-Sendungen 2 Tage nach der Entlassung schon wieder zu Gast gesehen und hat seine Meinung über seine Entlassung dort relativ direkt konto.
Wobei ich gefunden habe, noch mit einem gewissen Stil, bis er dann gesagt hat, man hätte einen Österreicher mit einem Österreicher ersetzt und wie das rausgekommen ist, haben wir jetzt nach dem ersten Spiel gesehen. Habe ich gefunden, das ist so ein typischer, ja, bisschen dunkler Humor oder Spruch, wo wir uns gewöhnt sind von Gerald Scheiberlin jetzt in diesen 7 Monaten. Gibt es noch irgendetwas von deiner Seite, FC Basel? Ich meine, das ist ja nie ruhig. Du bist ein grandioses Testspiel gegen den FC Vaduz schauen.
Das war ein hervorragender Test vom FCB, 2-5 verloren gegen Vaduz. Interessant, Stefan Lichtstein hat eine Dreierkette ausprobiert. Hat noch bedingt gut funktioniert. Sehr viele junge Spieler noch von der U19 haben eine Chance bekommen, weil diverse Spieler in der Nationalmannschaft unterwegs sind. Also wie viele Erkenntnisse hat dort? Wahrscheinlich hat er etwa gleich viele Erkenntnisse von dem Match wie wir von der zweiten 45 Minuten gegen Deutschland.
Dreierkette mit wem? Wujo, Omaragic? In
der ersten Halbzeit ist Finn van Bremen, Daniljuk und Dominik Schmid, wo okay funktioniert hat. Auf der anderen Seite finde ich eigentlich, der Dominik Schmid wäre der perfekte Spieler, um dort auf der linken Aussenbahn auf und ab zu rennen. Also, du verlierst dann wie die beste Wingback eigentlich. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann mit einem U21-Verteidiger, mit dem Wujo und van Bremen geübt worden. Das hat dann ein bisschen weniger gut geklappt.
Okay. Das ist, glaube ich, jetzt so ein schöner Ausdruck, so wie ich dich auch schon gehört habe. Über
ja, es war, glaube ich, 2-1 oder 2-2 zur Pause gesehen und am Schluss ist dann halt 5-2. Also, ja.
Okay. Ja. Sonst haben wir, glaube ich, für den Moment nichts mehr zu besprechen, aus der Super League, wo jetzt gerade bahnbrechend passiert ist, außer du hast gerade noch irgendetwas auf der Zunge.
Ich kann nicht mehr. Ich packe jetzt noch und dann sehen wir uns morgen Morgen.
Gut. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt an uns oder vielleicht auch Fragen zu der Nazi, wo wir nach dem Norwegen spielen.
Oder Gratulationen, natürlich. Oder Gratulationen.
Fragen, die wir nach dem Norwegen spielen noch beantworten, schreibt uns auf forza@blick.ch oder auf die üblichen Podcast-Plattformen, wo man kann kommentieren kann. Wir lesen das immer und tun das auswerten. Und sonst wünsche ich euch ganz eine schöne Woche und hören uns bald wieder. Wahrscheinlich nach dem Norwegen-Spiel, wenn ich das jetzt gerade so angekündigt habe. Ne?
Ist gut.
Bis dann. Tschüss zusammen.
Tschüss.